Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Challengers von Luca Guadagnino. Zwei attraktive Jungs und eine überirdisch schöne Zendaya erleben wir in einem außergewöhnlichen Match. Der Tennisprofi Art, gespielt von Mike Faist, hat eine Pechsträhne. Jetzt soll er, der doch eigentlich schon so viel erreicht hat, bei einem Challenger-Turnier beweisen, dass er es noch kann. Seine Frau Tashi, gespielt von Zendaya, hat das angeleiert. Sie ist ein ehemaliges Tennisass. Was beide nicht wissen, sie werden auf den Tennisspieler Patrick, gespielt von Josh O'Connor, treffen. Einst waren Art und Patrick beste Freunde und auch Tashi war ihm einmal sehr nahe. Und so springt der Film zurück in das Jahr 2006 und erklärt uns, wie alles begann. Dieser Film arbeitet nicht mit Rückblenden, das wäre falsch beschrieben. Es ist eine virtuose Montageleistung, die wir erleben. Nämlich, was gezeigt wird, ist, welche inneren Prozesse diese plötzliche Wiederbegegnung auslösen. Man erinnert sich an entscheidende Episoden. So springt der Film in die Gegenwart, gleich darauf wieder zurück in die Vergangenheit. 13 Jahre geht das hin und her. Wir sehen, was wohl allen dreien im Kopf herumschwirrt, während sich Art und Patrick im entscheidenden Match dann tatsächlich gegenüberstehen und Tashi von der Tribüne aus zusieht. Zendaya spielt zunächst 2006 den aufstrebenden Tennisstar. Ihr Körper und ihr Gesicht sind bereits Teil einer Adidas-Werbekampagne. Die Hoffnungen sind groß, dass sie bald eine Legende in Wimbledon werden wird. Eine Knieverletzung aber zerschlägt all diese Hoffnungen. Und so konzentriert sie sich dann irgendwann darauf zu trainieren. Sie wird Art trainieren. Aber zunächst einmal 2006 lernt sie die beiden Jungs kennen, die Tennis spielen, die auch schon ein bisschen erfolgreich sind. Da ist Patrick und dann ist da Art. Und sie buhlen beide gleichermaßen um diese Frau. Wer wird sie wohl bekommen? Zunächst ist es Patrick, aber später dann Art. Und er wird sie auch heiraten. Aber trotzdem werden die drei immer in irgendeiner Weise miteinander verbunden sein. Dieser Film arbeitet ganz stark damit, uns diese Körper zu präsentieren. Es geht hier um Erotik. Stark untersichtig werden die Jawlines inszeniert. In Zeitlupe sehen wir, wie Tashi daherläuft ohne BH. Wir sehen Details von Körpern. Wir sehen in Muskeln, Sehnen. Die Körper werden fragmentiert, dann wieder zusammengesetzt. Das hat alles etwas sehr Verspieltes. Es geht hier um die Objektivierung von Mann und Frau. Das, was das Kino tut. Wir sehen uns dort schöne Körper an. Das ist aber nicht lüstern, sondern es ist lustvoll und es richtet sich gegen die übliche Hollywood-Prüderie. Wir erleben hier reines Kino. In der Literatur müsste man sicherlich sehr wortreich beschreiben, was die drei so sehr verbindet. Hier aber kann man einfach etwas zeigen und es ist sofort klar. Durch die Inszenierungsweise soll es uns klar werden, was den Jungs klar ist. Man begehrt sie, weil sie schön ist. Und sie begehrt die anderen, weil sie auch attraktiv findet, aber vor allem, weil sie Gewinnertypen sind oder sein könnten. Das heißt, wir haben es hier mit einem Kino der Oberfläche zu tun, vielleicht auch der Oberflächlichkeit. Man erfährt über die drei Figuren nichts, was über ihr Dasein als Tennisspieler hinausweist. Der Kameramann, Sayomfu Mukdeprom, bleibt notwendigerweise an der Oberfläche. Auch die Dialoge gehen nicht darunter. Es waren auch äußerliche Attraktionen, die Elio und Oliver in Call Me By Your Name angezogen haben, aber es gab gleichermaßen Tiefe. Es gab Gespräche über das Leben, die Kunst, es gab die Liebe. Challengers ist kein Liebesfilm. Nur Art ist verliebt, aber trotz der Ehe mit Tashi und dem gemeinsamen Kind geht es nicht um Liebe. Und als er ihr noch einmal sagt, dass er sie liebt, sagt sie nur, ich weiß. Art ist wohl auch eher ihr hörig, als dass er wirklich verliebt ist. Challengers ist ein Film über das Begehren, und zwar über die Brutalität des Begehrens, die so weit geht, dass man einen ungeheuren Verrat unter Freunden begeht und das nicht nur einmal. Inszeniert werden hier Fitnesskörper ohne ein Gramm Fett. Es sind fleischgewordene Litfaßsäulen. Es sind die Körper, die Instagram hervorgebracht hat. Die Inszenierung, die der Film an den Tag legt, ist eine, die das Tennismatch aufgreift, die mit Schuss und Gegenschuss arbeitet. Oder mal verwandelt sich die Kamera selbst in einen Tennisball. Eine furiose Szene, wenn wir uns dann über diesen Platz bewegen mit der Kamera. Es gibt Nahaufnahmen, bei denen mit der tiefen Schärfe so gespielt wird, dass wir Details in dem Gesicht vor allem des Gegenübers wahrnehmen. Also so wie auch der Blick des Begehrens stattfindet, dass manches ausgeblendet wird und manches besonders stark zutage tritt. Der Wille zum Stil tendiert hier manchmal zur Marotte, zu einer Marotte, die auf Überstilisierung hinaus ist. Man kann natürlich immer behaupten, der Regisseur imitiere oder subvertiere hier die Werbeästhetik, indem er sie affirmiert. Man produziert so jedoch mitunter auch Gefälliges, dessen Hohlheit nicht kritisch ausgestellt wird, sondern so uns konsumierbar gemacht wird. Aber es ist immer diese Sogwirkung dieser ungeheuren Perfektion da. So führt uns auch dieser Film selbst an der Nase herum. Ist das nun eine große Kritik an der wahren Welt, an ihren Werbekörpern? Ja, aber die bittere Wahrheit ist natürlich auch, dass es funktioniert, dass wir, auch wenn wir um diese Kritik wissen, trotzdem angezogen sind von diesen Körpern. In gewisser Weise haben wir es hier mit einem zynischen Film zu tun und mit einem sehr starken Film. Kommen wir später noch einmal auf dieses perfide Spiel mit der Attraktivität zu sprechen. Tashi ist eine Aufsteigerin. Patrick hingegen kommt aus reichem Hause und könnte eigentlich auch etwas anderes machen als Tennisstar werden. Aber die sozialen Verhältnisse werden nur einmal kurz angetippt, sie sind irrelevant. Wie auch, dass es Rassismus im Tennis gibt, wird nur einmal angesprochen, spielt aber keine Rolle. Und wir haben es hier auch mit einem postpatriarchalen Film zu tun. Auch die Geschlechterverhältnisse, die spielen hier keine Rolle mehr im Sinne einer gesellschaftlichen Umwälzung, die losgetreten werden müsste. Also die Konflikte, die sich hier ereignen, sind weder sozialer noch ökonomischer Natur. Damit sind wir sehr nah an einer anderen Dreierkonstellation, nämlich an dem, was uns Woody Allen in vielen Filmen zeigt. Natürlich in seinem Tennisfilm Matchpoint, vor allem aber auch jetzt in seinem aktuellen Film Ein Glücksfall. Wenn man das Soziale und Ökonomische rausnimmt, dann bleiben immer noch genügend Probleme da. Dann gibt es immer noch das ein oder andere Dilemma, das nicht zu lösen ist. Und alles, was wir hier sehen, ist dem Wettbewerb unterworfen. Tashi teilt die gesamte Welt in Sieger und Verlierer ein. Tashi erscheint so als die totale Verkörperung des kapitalistischen Systems. Doch jetzt zu tun, als ginge es nur um diesen Gesichtspunkt, greift zu kurz. Denn würde der Film von anderen Körpern handeln, würde er uns nicht diese Werbeästhetik ausstellen, dann müssten wir feststellen, es ginge immer noch um Wettbewerb und es ginge auch um eine Ungerechtigkeit, die per se im Begehren liegt. Das mitleidlose Agieren nämlich von Tashi steht auch für unser Begehren. Wir begehren niemanden aus Mitleid. Ja, wir begehren bisweilen so, dass es uns selbst schadet oder der anderen Person schadet. Das Begehren ist nicht sozialdemokratisch gerecht. Es produziert laufend Gewinner und Verlierer. Diese Unbarmherzigkeit verkörpert nicht nur Tashi. Patrick und Art sind auch egoistisch, weil die Lust nicht altruistisch ist. Insofern haben wir es hier mit einem eiskalten Film zu tun, der widerspiegelt, was in der Welt der Fall ist. Und die Assoziation liegt nahe, wenn wir hier vom Tennismatch sprechen, auch über das Dating-App-Match zu sprechen. Wer hier Einfühlung vermisst, der sollte sich jedenfalls auch keinen Wettkampfsport ansehen. Daraus ergibt sich eine binäre Struktur. Es gibt keine Option, dass die drei miteinander zusammen sein könnten. Im Tennis gibt es keinen Dreier. Ja, es gibt alternative Konzepte, Stichwort Polyamorie. Das mag es geben, aber das Begehren ist häufig auf Ausschließlichkeit aus. Das zeigt uns dieser Film. Er arbeitet mit einem Entweder- oder etwas fehlt damit auch immer. Es ist im Prinzip ein bisschen wie bei einer Haartransplantation. Wenn man irgendwo etwas eingepflanzt bekommt, wird woanders etwas weggenommen. Tashi ist zunächst mit Patrick zusammen, später mit Art. Er macht auch eine größere Karriere, er ist disziplinierter als Patrick, aber Patrick spielt immer wieder eine Rolle. Es ist das Spiel mit dem Begehren und das Tennisspiel, das Spiel, das immer weitergehen muss. Tashi wird Patrick wiedersehen und Art wird erneut um Tashi werben müssen, das heißt, er wird gewinnen müssen. Diese ganze Intensität entsteht durch Rivalität. Wir springen noch einmal zurück in das Jahr 2006, wo alles begann. Und wir sehen da eine eindrückliche Szene. Und zwar haben Art und Patrick gemeinsam gespielt und nun wollen sie sich ein Damentennis ansehen. Und Patrick fragte Art, ob er eigentlich Tashi Duncan kennt. Art hat noch nie von ihr gehört. Und Patrick sagt ihm dann, she is in another league. I mean, she is the hottest woman I've ever seen. Und dann, Schnitt, wir sehen, wie Tashi zum Tennismatch kommt. Patrick ist hier der Vermittler. Nicht nur für Art, der gesagt bekommt, dies ist die schönste Frau, sondern Patrick vermittelt auch uns, was er über Tashi denkt. Und dann sehen wir, wie Tashi inszeniert wird, wie sie in einem knappen Outfit dort ankommt. Als begehrenswert wird sie inszeniert. Aber das Begehren entsteht nicht nur durch die Bilder, die wir sehen, sondern auch dadurch, dass Patrick uns schon mitgeteilt hat, dass dies die heißeste Frau der Welt ist. Was wir hier also erleben, ist eine Vermittlung, die das Kino an sich auch immer vornimmt, dass wir jemanden vermittelt bekommen, gesagt bekommen, dies ist die absolute Schönheit. Denken wir über diesen Vermittler nun einmal nach, insofern, als dieser ja auch der Rivale von Art wird. Erst bekommt Art erst einmal den Hinweis, dass das eine interessante Frau ist, und dann wird dieser Vermittler zum Rivalen. Das ist ein Thema, das den Literaturwissenschaftler René Girard sehr beschäftigt hat. In seiner Studie Figuren des Begehrens hat er sich mit der europäischen Weltliteratur beschäftigt und er hat dort festgestellt, dass unser Begehren sehr stark mimetisch ist. Das heißt, wir ahmen etwas nach. Wir hören von jemandem, dass etwas begehrenswert ist und wollen dann auch dieses Begehrenswerte haben. Nun schreibt dazu René Girard, das Prestige des Mittlers überträgt sich auf das begehrte Objekt und verleiht letzterem einen trügerischen Wert. Das trianguläre Begehren ist jenes Begehren, das sein Objekt verklärt. Und ein solch trianguläres Begehren finden wir in Challengers vor. Weiter schreibt Girard, Eifersucht und Neid setzen eine dreifache Präsenz voraus. Präsenz des Objekts, Präsenz des Subjekts, Präsenz desjenigen, auf den man eifersüchtig ist oder den man beneidet. Die beiden Laster sind folglich triangulär angelegt. Gleichwohl nehmen wir jene Person, auf die wir eifersüchtig sind, niemals als Vorbild wahr, da wir bezüglich der Eifersucht stets den Standpunkt des Eifersüchtigen selbst einnehmen. Und das können wir dann im Laufe des Films erleben, wenn Art und Patrick sich Vorwürfe machen, wenn sie sich beleidigen, wenn diese Freundschaft zerbricht. Wie alle Opfer, schreibt Girard, der internen Vermittlung, überzeugt auch der Eifersüchtige sich selbst ohne weiteres davon, sein Begehren sei spontan, sei also im Objekt und in diesem allein verwurzelt. Aber ist es allein die Erscheinung von Tashi? Oder ist es die Vermittlung, die es braucht, dass wir erst einmal gesagt bekommen müssen, dass dies die tollste Frau der Welt ist? Girard geht noch weiter, wenn er Marcel Proust zitiert. Proust schreibt, in der Liebe ist unser glücklicher Rivale, das heißt also unser Feind, unser Wohltäter. Einer Frau, die in uns nur ein unbedeutendes physisches Verlangen geweckt hat, verleiht ihr alsbald einen ungeheuren Wert, der nichts mit ihr zu tun hat, den wir aber mit ihr verwechseln. Wenn wir keine Rivalen hätten, würde der Genuss sich nicht in Liebe verwandeln. Wenn wir keine hätten oder wenn wir glaubten, keine zu haben. Denn es ist nicht notwendig, dass sie tatsächlich existieren. Girard sagt dazu, die Dreiecksstruktur ist im mondänen Snobismus nicht weniger offenkundig als in der Liebe aus Eifersucht. Auch der Snob ist ein Nachahmer. Er kopiert knechtisch das um seine Geburt, sein Vermögen und seinen Schick beneidete Individuum. Und so ist auch Tashi eine Nachahmerin als Aufsteigerin, die bald so sich verhält, wie man sich verhält, wenn man sehr reich geworden ist. Und sie macht auch ironisch den Vorschlag zur Art, wir können auch nur noch reiche Leute sein. Die Vermittlung, die stattfindet zwischen Patrick und Art, ist aber eine, der schon eine Vermittlung vorausgeht. Nämlich auch Patrick hat Tashi vorher nicht gesehen, live, sondern nur über eine Werbekampagne von Adidas wahrgenommen. Das heißt, auch ihm wurde schon etwas vermittelt. Auch er ahmt jetzt ein Begehren nach, das die Werbeindustrie schon produziert hat. So entsteht also hier die Attraktivität. Und wir können also sagen, es ist fundamental anders als in Call Me By Your Name. Und vielleicht finden wir auch noch eine ganz entscheidende Komponente, die uns zeigt, wie unterschiedlich diese beiden Filme sind. Wenn wir nämlich bedenken, dass es zwar diese trianguläre Begehrensstruktur gibt, aber wir im Film doch kaum Sexszenen sehen und wenn, dann sind diese doch sehr stark verhüllt. Ja, im Tennis wird viel mehr der Körper ausgestellt, als es eigentlich im Bett dann im Film stattfindet. Auch das ist anders als in Call Me By Your Name. Man fragt sich hier, wissen die eigentlich mit ihren tollen Körpern irgendetwas anderes anzufangen, außer Tennis zu spielen? Und damit zeigt uns Luca Guadagnino auch, wie die aktuelle Gesellschaft funktioniert. Nämlich es ist eine Leistungsgesellschaft mit Leistungskörpern, in denen aber der Sex hauptsächlich abwesend ist. Wie ist es nun mit dem Tennis? Ist das eine Metapher für die Sexszenen, die nicht gezeigt werden? Wird hier also durch die Blume etwas vermittelt? Nicht so ganz, denn die Männer spielen ja mit Tashi kein Tennis. Die Männer spielen nur miteinander Tennis oder gegeneinander. So müssen wir aber festhalten, dass wir es hier mit keiner homoerotischen Geschichte zu tun haben. Zwar gibt es bei einem Stell dich ein zu Beginn der Dreien einen intensiven Kuss zwischen den beiden Jungs, aber das Begehren richtet sich immer auf Tashi. Und doch haben wir es hier mit einer Metapher zu tun, denn beim Tennis, wie auch bei anderen Sportwettkämpfen, gibt es keinen Fortschritt. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, so wie auch das Begehren nicht einfach endet. Das Begehren, wie das Gewinnen wollen, endet nicht. Art hat eigentlich vor, seine Karriere bald zu beenden. Aber das bedeutet auch das Ende der Lust. Und Tashi weiß das. Sie will ihn dann verlassen, droht sie. Er hätte schließlich auch sagen können, ab sofort will ich nicht mehr mit dir schlafen. Für sie ist Gewinnen geradezu genauso wichtig. Wir erleben hier ein intensives Kammerspiel. Wir sehen eigentlich nur drei Figuren. Zwar gibt es noch ein paar Nebenfiguren, aber sämtliche Dialoge dieser Nebenfiguren, die könnte man alle auf einen einzigen Bierdeckel schreiben. Was also hier auch inszeniert wird, ist die Asozialität des Begehrens. Es zählen nur die drei. Das Ende könnte bei all dem auch der Anfang sein. Nicht, weil dem Regisseur nichts Besseres eingefallen ist, sondern weil das Begehren selbst kreisförmig ist. Das Dilemma ist nämlich, dieses Dilemma der drei, ist nicht aufzulösen. Denn es würde am Ende bedeuten, dass ein Rivale verlustig geht und das würde aber auch einen Intensitätsverlust bedeuten. Und so ist dieser ganze Film aufgebaut mit einem großen Spannungsbogen, wie bei einem Sexualakt, der hinausläuft auf einen Orgasmus. Und der zu Beginn als die drei sich kennenlernen, der zu Beginn missglückte Dreier aus dem Jahr 2006, der scheint nun im Finale doch zu gelingen, aber vermittelt über das Tennisspiel. Doch beim Begehren können wir nie sicher sein, ob wir nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.